Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Massimo Majo ist hier. Herzlich willkommen zum Kompressor Podcast. Heute mit einer echten Kinofilmbesprechung. Hatten wir schon lange nicht mehr. Geht um den Biopic Harriet, der Weg in die Freiheit. Und gemeint ist die Freiheit der Sklaven in den USA im 19. Jahrhundert.
Would you like to pick a new name? To mark your freedom, most ex-slaves do any name you want.
Harriet Tubman.
Harriet Tubman.
Harriet Tubman, so nennt sie sich selbst, nachdem sie es geschafft hat, sich aus der Sklaverei zu befreien. Und sie wird zu einer der wichtigsten Figuren der Sklavenbefreiung, die vielen anderen Menschen den Weg in die Freiheit ebnet. Gedreht hat den Film die Regisseurin Casey Lemons. Und unser Kritiker Matthias Dell hat den Film gesehen und ordnet erstmal ein, ob das vielleicht gerade so ein Film der Stunde ist im Kontext der Black Lives Matter-Proteste?
Auf eine Weise ja, wobei man natürlich sagen muss, dass der in Amerika schon im letzten Herbst rausgekommen ist, also vor den aktuellen Aufwallungen und Protesten. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass diese Black Lives Matter-Proteste ja nicht erst seit George Floyds Ermordung existieren und es natürlich auch schon länger ein Projekt gibt, wo eben dezidiert auch schwarze Biografien erzählt werden in Amerika. Gerade die Regisseurin Casey Lemons hat zum Beispiel 2007 einen Film gemacht, Talk to Me, über den Radiomoderator Petey Green, ist also da auch schon hervorgetreten. Und für uns ist es vielleicht interessant, weil natürlich in Deutschland diese Figur der Harriet Tubman auch nicht so bekannt ist. In Amerika ist die sehr bekannt. Die hätte auch auf die 20-Dollar-Note gesollt in diesem Jahr, statt des Präsidenten Andrew Jackson, was dann die Trump-Administration torpediert oder verzögert hat. Außerdem sind Schulen, Museen nach ihr benannt, die ist auf Briefmarken erschienen. Und es ist halt schon interessant, wenn man das sieht, dieses Leben, die war ja auch viel mehr als diese Fluchthelferin, die sie jetzt vor allen Dingen im Film ist. Sie war danach auch im Bürgerkrieg unterwegs als quasi Generalin und hat danach noch Politik gemacht. Also man würde aus heutiger Sicht wahrscheinlich sagen Politikerin oder Managerin oder sowas. Genau, und das für eine Frau, wo das Geburtsdatum gar nicht feststeht, weil die quasi nicht als Individuum gedacht worden ist bei ihrer Geburt und die über 90 Jahre alt geworden ist, das ist schon sehr bemerkenswert.
Das klingt ja nach einer ziemlich bewegenden Geschichte, wenn man so will. Das könnte man wahrscheinlich ziemlich gut so als Helden-Epos erzählen. Macht das der Film?
Also der Film hält sich sehr zurück, was interessant ist, weil es wirkt fast so skizzenhaft und sehr dezent, wie stark Casey Lemons in diese Geschichte hineingeht, weil die Geschichte natürlich total überwältigend sein könnte. Und man könnte sich praktisch fast jedes filmische Genre vorstellen, mit dem man, in die man diesen Stoff stecken könnte. Also selbst ein Superheldenfilm wäre mit dieser Figur drinne. Da gibt es dann vielleicht so kleinere Andeutungen, wenn sie im letzten Teil des Films auch mit der Waffe unterwegs ist. Es könnte genauso gut ein Thriller sein, weil diese ganzen Fluchtbewegungen, die da stattfinden, diese Underground Railroad, das ist ja so ein System gewesen, so ein Netzwerk, wo Leute aus dem Süden in die Freiheit, in den Norden gebracht worden sind, tatsächlich manchmal per Zug, mal zu Fuß, dann über so gewisse Stationen und so weiter. Das alles könnte man total aufbrezeln als Thriller und so weiter. Man hat es ja auch gesehen bei 12 Years a Slave, ein Film, der in einer ähnlichen Zeit spielt, der das unglaublich stark gemacht hat, diese Krassheit, die Ausbeutung, das Auspeitschen da, wo das ganz wichtig war für den Film, das so zu erzählen, die Drastik. Das alles macht Casey Lemons nicht und man denkt manchmal, es könnte ein bisschen mehr drin stecken. Gleichzeitig hat es aber auch in dieser Dezenz etwas sehr Einfaches und dadurch irgendwie aber auch Interessantes.
Klingt, als würde der Film auf jeden Fall Platz lassen für Zwischentöne. Das ist irgendwie ganz schön. Gleichzeitig könnte man vielleicht kritisch sagen, der Film hat vielleicht keine klare Haltung oder keine eindeutige Perspektive.
So würde ich es vielleicht nicht sagen. Er hat so eine Art, er hat was Lexikalisches, könnte man sagen. Und er ist bestimmt auch gut dafür geeignet, dass man ihn quasi um dieses frühe Leben der Harriet Tubman, denn darum geht es vor allen Dingen, um das zu verstehen und erstmal zu begreifen, was da passiert ist. Da ist doch diese zurückhaltende, dezente Erzählung irgendwie sehr gut geeignet. Also auch könnte ich mir vorstellen, dass für Kinder das sehr gut nachvollziehbar ist. Und gerade in diesen Gewaltdarstellungen, die wir bei 12 Years a Slave hatten, darin steckt ja auch ein Problem. Also man reproduziert wieder die Gewalt. Die Frage ist, wo weidet man sich daran und wo ist es praktisch eine Darstellung von etwas, was unbedingt notwendig ist. Das macht der Film eben nicht und das gibt es auch gute Gründe für, warum er es macht. Und es gibt es auch nicht, was auch interessant ist, was ja bei 12 Years a Slave der Fall war. Da gab es Brad Pitt, diese weißen Figur, die dann doch irgendwie sehr, sehr gut ist. Es gibt natürlich gute Weiße in dieser Geschichte, aber die sind bei Casey Lemons genauso wie die Plantagenbesitzer eher so am Rande, wirklich Nebenfiguren. Und es handelt von diesen vor allen Dingen schwarzen Figuren. Und es gibt, da ist der Film dann schon irgendwie auch sehr effizient in seiner Erzählweise. Es gibt zum Beispiel interessante Montagen. Eine Szene, da ist es so, die fängt an quasi in einem politischen Gespräch im Norden, wo es darum geht, dass manche meinen, wir müssen jetzt vorsichtig sein, weil die Gesetze sich verschärft haben und so weiter. Und Harriet Tubman aber dafür plädiert, weiterhin Sklaven zu befreien. Und das daraus wird dann eine musikalische Montage. Wir können ja mal reinhören.
What's a conductor?
A conductor accompanies slaves or passengers. The bravest conductors steal slaves directly from the plantation right under the overseer's nose. They have the hardest jobs.
Also da merkt man, wie es praktisch von der Erklärung, was so ein Konduktor innerhalb dieses Netzwerkes ist, nämlich eine Art Schaffner praktisch, das wäre das, was Harriet Tubman macht, sie holt die Leute da raus. Das passiert, wir haben es kurz gehört, über so Gospels, so Spirituals, also über Musik wird sehr viel kommuniziert, weil die alle singen können und die Aufpasser nicht wissen, wer es ist, und dann eben werden die Leute quasi unter den Augen der Aufpasser hinausbegeben, und dann wechselt wiederum diese Montage in Fluchtbilder von mehreren Leuten zu diesem Nina Simone Track. Und das ist schon irgendwie in der Kürze der Zeit eine unglaublich effiziente Montage, die eben praktisch von dem Plan über die Beschreibung der Ausführung zur Ausführung in ein doch auch ein irgendwie sehr dynamisches und pathetisches Moment fließt.
Harriet Tubman wird ja gespielt von der Schauspielerin Cynthia Erivo, die sogar für einen Oscar nominiert war für diese Rolle hier in dem Film. Kann sie die Harriet gut verkörpern?
Auf jeden Fall, mir würde fast gar niemand einfallen, der das anders besser könnte, weil Cynthia Erivo hat so eine ganz spezielle Mischung aus einer Naivität mit so großen staunenden Augen und gleichzeitig einer unglaublichen Straightness. Die war im Frühjahr zu sehen in der Serie nach einem Stephen King-Roman The Outsider. Da spielte sie so eine Halb-Medium, Halb-Expertin, also auch eine sehr Figur am Rande, aber total interessant. Und diese Mischung ist hier auch deshalb wichtig, weil Casey Lemons so eine quasi religiösere oder spirituelle Lesart der Figur anlegt. Es gibt nämlich diese eine Geschichte, dass Harriet Tubman in frühen Jahren als Kind der Kopf zerbrochen wurde, wie sie selber sagt. Also sie hat da ein Gewicht, einen Schlag drauf bekommen und hat ihr Leben lang unter Kopfschmerzen gelitten. Und das beschreibt sie dann irgendwie, als sie ankommt in Philadelphia und erklärt, was ihre Geschichte ist. Wir können ja mal reinhören.
Crack my skull right open. They say I slept most 2 months. Next thing I remember was seeing my sister's soul. Except I saw it before it happened.
What do you mean you saw it before it happened?
God showed me. To prepare me, I guess.
Also sie erzählt, wie sie diese Verletzung hatte. Danach war sie irgendwie ohnmächtig, dann ist sie aufgewacht, ihre Schwester wurde verkauft. Und dann deutet sie es für sich so, dass quasi dass sie vor allen Dingen gesehen hat, dass die Schwester verkauft wird, bevor es passiert ist. Das ist dann die Nachfrage von William Still. Und dann sagt sie, es ist ein Zeichen von Gott, er wollte mich darauf vorbereiten. Und diese Idee übernimmt der Film gewisserweise ästhetisch. Es gibt immer so Rückblenden, die gleichzeitig Vorsehungen sind, also wo man nicht weiß, kommt das noch oder war das schon? Und das spielt mit diesem Moment. Und die Religiosität der Figur, was dann quasi so eine Gottesgläubigkeit ist, die ihr hilft bei ihren ganzen Sachen, die deutet der Film eben über diese Verletzung aus, wo dann wiederum der Mensch, dem sie gerade die Geschichte erzählt hat, mit so einem Fragezeichen notiert, ob es nicht vielleicht ein Hirnschaden ist. Und das irgendwie ist aber auch in dieser Zurückhaltung, mit der Casey Lemons erzählt, irgendwie jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man muss da so eine Eiferer-Figur zugucken oder dass das so eine sehr stark christlich motivierte Geschichte wäre, sondern es hat in dieser Leichtigkeit, in dieser Einfachheit funktioniert es eigentlich ganz gut, dass dieses Motiv eben so ausgedeutet wird und sie dann ja auch tatsächlich Moses genannt wurde. Da gab es 78 schon den ersten Fernsehfilm über sie, A Woman Called Moses, weil sie praktisch die Leute aus der Gefangenschaft in das gelobte Land, in dem Fall in den Norden, geführt hat.
Zum Schluss nochmal ganz kurz, weil ich das schon auch außergewöhnlich finde, dass es hier um eine weibliche Heldin geht. Film gedreht von einer Regisseurin. Ist nicht unbedingt Standard in diesem Kontext von dem Sujet. Wie würden Sie das einordnen?
Na, es weitet sich einfach aus. Also man merkt jetzt, dass ja das Gute an diesen Entwicklungen, dass einfach das Spektrum breiter wird, und es ist nicht mehr nur so, ist, dass Spike Lee praktisch das afroamerikanische Kino repräsentiert, und dementsprechend werden die Handschriften auch verschiedener. Und jetzt kommt mit Casey Lemons jemand an, und wenn man dann wiederum bei Casey Lemons ins Werk reinguckt, die hat ja angefangen als Schauspielerin, zum Beispiel bei Silence of the Lambs, also Schweigende Lämmer, mitgespielt. Und dann gibt es den frühen Film von ihr, 97, Eve's Bayou. Da gibt es auch so eine Kinderfigur. Es geht auch um Spiritualität, es geht auch um sowas, Vorsehung. Ich habe was gesehen, bevor was stattfindet. Wie gehe ich mit Bildern um? Das heißt, aus dieser Perspektive ist die Art und Weise, wie sie dann die Harriet Tubman-Geschichte erzählt, relativ klar nachvollziehbar. Und dann merken wir schon, da gibt es sowas, eine Handschrift. Und wenn die sich quasi ausleben kann, ist es ja nur gut dafür, weil sich eben das Feld an Erzählungen differenziert.
In unserer zweiten Folge hier im Kompressor-Podcast heute sprechen wir darüber, ob es vielleicht tatsächlich möglich ist, in diesen ja noch immer Corona-beschränkten Zeiten Clubs wieder zu öffnen und ganz reguliert und vor allem safe zu tanzen und zu feiern. Stuttgarter Clubbetreiber haben jetzt ein ziemlich konkretes Konzept vorgelegt, und darüber sprechen wir in diesem Kompressor-Podcast.